Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Entschuldigung, hast du mal? Könnte ich mal? Schnorren haben wir ja alle schon erlebt, mehrfach, auf der Straße, auf Partys, unter Freunden. Aber worum geht's da beim Schnorren eigentlich meistens? Wir haben euch gefragt.
Zigaretten.
Meistens Geld, auch Zigaretten.
Ja, Geld. Also man wird ja immer wieder gefragt nach Geld.
Geld und Zigaretten haben wir ganz oft gehört bei unserer Umfrage, aber noch viel mehr. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utzträger. Uns ist aber auch aufgefallen, Schnorren, das haben wir doch alle schon selbst auch gemacht, oder nicht? Aber was passiert eigentlich beim Schnorren? Warum fängt jemand damit an und andere machen dann mit, lassen sich drauf ein, geben was ab?
Das Schnorren ist immer eine Szene. Und letzten Endes ist diese Szene wie eine Art von Liebesspiel, würde ich sagen.
Gut, es knistert jetzt nicht bestimmt überall gleich spürbar erotisch, wenn man auf einem Bahnhof nach Kleingeld gefragt wird. Aber hören wir später doch nochmal genauer hin, was der Psychoanalytiker Markus Köhlen da beschreibt. Zunächst zu Schnorrern aus Europa, die sich in Südostasien ihre gesamte Reise zusammenschnorren. Es gibt nämlich Backpacker, die sich die Reise offensichtlich nicht komplett leisten können oder leisten wollen. Und dann fangen sie an zu schnorren oder betteln. Backpacker werden sie deshalb genannt. In eher armen Ländern wie Bali, Thailand oder Malaysia hat das jetzt für ganz schön Ärger zwischendurch gesorgt. Das hat uns unsere Südostasien-Korrespondentin Annika Sepeur erzählt. Wir haben mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie wir uns das vorstellen können mit dem Betteln oder Schnorren von den weißen Touristen in Südostasien.
Da gibt es wirklich eine breite Vielfalt. Ein Deutscher hat zum Beispiel in Thailand einmal Fotos von sich selbst verkauft. Ich finde, auf die Idee muss man erstmal kommen. Andere Touristen haben in der U-Bahn in Singapur musiziert. Wieder andere führen Kunststücke auf oder sie verkaufen selbst Gebasteltes. Es gibt einen Fall aus dem vergangenen Jahr aus Malaysia. Da hat ein Paar in der Hauptstadt Kuala Lumpur musiziert und dazu ein Baby durch die Luft gewirbelt. Das hat ganz schön für Aufsehen gesorgt. Da ist dann auch die Polizei eingeschritten und hat das Paar kurzfristig festgenommen.
Kommt da überhaupt Geld zusammen? Weil das Lohnniveau ist in Südostasien doch viel niedriger als hier. Viele Menschen sind da arm und brauchen ihr Geld eigentlich selbst zum Überleben.
Die Behörden in Thailand zum Beispiel sagen, dass sie in Bangkok im vergangenen Jahr in nur kurzer Zeit 81 bettelnde Touristen angetroffen haben. Wenn man sich das also anschaut, scheint es ja teilweise schon lohnenswert zu sein. Auf Blogs im Netz berichten Augenzeugen, wie das so abläuft. Zum Teil geben Passanten den Bettelnden eine Spende. Die meisten seien aber eher irritiert und empfinden es als Affront. Und manche macht es auch richtig wütend. So wie diesen Mann im Mai in Malaysia, der eine Gruppe junger Menschen auffordert zu gehen, weil sie aus seiner Sicht Ramsch auf der Straße verkaufen.
You guys are begging on the street of our country.
You're begging. This is begging for you.
Get lost.
This is not work.
Get lost. Yeah?
What you do ya? Oh, what the fuck
Move
are you
away.
Doing?
Move away.
Im Netz findet man auf Social Media Accounts viele kritische Kommentare zu dem Thema. Viele gehen in die Richtung, die auch die malaysische Bloggerin Nandini Balakrishnan in einem BBC-Interview erklärt hat.
I think it's ridiculous because I live in a country surrounded by people who have to work really hard to even afford going to local travel spots, right? And then these people walk in from countries with far higher buying power and beg to fund their travel. The fact that traveling is a luxury, I feel like that escapes them.
Bloggerin Nandini Balakrishnan sagt, sie finde es lächerlich. Sie lebe in einem Land umgeben von vielen Leuten, die hart arbeiten müssen, nur um sich überhaupt einen Urlaub in der Region leisten zu können. Und dann kommen diese Leute, so wie sie sagt, aus Ländern mit viel höherer Kaufkraft in Malaysia an und betteln, um ihre Reise zu finanzieren. Dass Reisen an sich schon ein Luxus ist, komme denen anscheinend gar nicht in den Sinn.
Du hast ja schon von einem Pärchen erzählt, das kurzfristig festgenommen wurde, aber können und wollen die lokalen Behörden überhaupt was gegen Betteln oder Schnorren unternehmen?
Mein Eindruck ist, dass es einigen Ländern mittlerweile wirklich zu viel wird. Deshalb verschärfen sie die Regeln. In Thailand zum Beispiel ist Betteln schon seit 2016 verboten, wird bestraft mit bis zu einem Monat Gefängnis und 290 Euro. Jetzt gerade zum August wurde das Gesetz nochmal verschärft. Es werden mehr Polizisten eingesetzt und die haben den Auftrag, die Straßen von Bettlern zu reinigen, so wörtlich. In Indonesien, auf Bali, werden bettelnde Touristen mittlerweile aufgegriffen und den Botschaften ihrer Heimatländer überstellt. Und aus Singapur gibt es Berichte, dass die Behörden ganz genau schauen, wen sie überhaupt ins Land lassen. Ein Deutscher, der auf seinem Social-Media-Profil immer wieder damit geprahlt hatte, bettelnderweise durch Südostasien zu reisen, der wurde in Singapur gar nicht ins Land gelassen. Das ist die eine Seite. Die andere ist die, die die britische Reisejournalistin Helen Coffey hervorhebt.
I think the presumption is everyone who's doing it is A, very privileged, and B, just having a really nice jolly around Asia and they just want to get to the next beach party. Now, I think that's completely different to someone that actually might not have that much money to begin with, but is desperate to see the world, to broaden their horizons, to experience other cultures. And I think there is a distinction to be made there for sure.
Coffey sagt, die Annahme über die bettelnden Touristen sei, alle sind privilegiert, alle wollen sich nur die nächste Strandparty finanzieren. Es gäbe aber auch die anderen, die nicht so viel Geld haben und dennoch dringend die Welt sehen wollen, den eigenen Horizont erweitern. Coffey meint, die dürfe man nicht alle über einen Kamm scheren.
Das ist sicherlich richtig. Trotzdem muss man feststellen, die sind insofern privilegiert, als dass sie sich ja überhaupt schon den Flug nach Südostasien leisten konnten. Wie kann es dann überhaupt insgesamt dann zu solchen Situationen kommen?
Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach einen anderen Blick auf die Dinge haben. Aus deren Sicht tun sie nichts, was den Menschen in anderen Ländern schadet. Sie sehen sich dann eher als Künstler oder Straßenverkäufer, die eine Dienstleistung anbieten. Im Netz finden sich sogar schon Beispiele von Menschen, die über Plattformen vor ihrer Reise versuchen, Geld zu sammeln. Dabei ist aktuell auch ein deutsches Paar, die eine Fahrradreise planen. Die begründen zum Beispiel ihren Spendenaufruf damit, dass sie Fotos machen werden und die Spenden über Social Media mitnehmen und ihnen zeigen wollen, wie die Welt da draußen auf ihrer Reise wirklich ist. Man kann es ja mal versuchen, würde ich da sagen.
Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, nehmen wir mal an, es wird mal wirklich ernst. Ich bin im Ausland und mein Geld ist plötzlich einfach weg. Was sind die Alternativen zum Schnorren?
Also wenn man vor einer Reise schon das Gefühl hat, das Geld könnte nicht reichen, dann kann man sich vorbereiten und im Netz schauen. Es gibt Portale, die Unterkunft und Verpflegung in vielen Ländern auf der Welt anbieten dafür, dass man so um die 30 Stunden in der Woche arbeitet. Wenn einem unterwegs aber wirklich etwas passiert, man zum Beispiel bestohlen wurde, Papiere und Kreditkarten weg sind, dann hilft einem auch die deutsche Botschaft weiter.
Soweit Annika Sepeur, Korrespondentin in Singapur über das Betteln und Schnorren, je nachdem, in Südostasien.
Deutschlandfunk Nova.
Schnorren ist ja Thema heute hier bei uns. Wir haben euch gefragt, was wird denn bei euch geschnorrt?
Ich bin die, bei der geschnorrt wird. Ich zahle den Netflix-Account. Was ist okay, ist für Freunde und Familie und dann ist das schon okay.
Fahrtickets, Äpfel, alles Mögliche.
Verbrauchsgegenstände würde ich sagen, so Tabak, Zigaretten, Essen. Ja.
Zigaretten und auch ganz viel Essen, Trinken.
Ja, Geld. Also man wird ja immer wieder gefragt nach Geld.
Also mein Netflix-Account bzw. mein Amazon-Account nutzen 6 Leute. Ich weiß nicht, ist was Normales irgendwie heutzutage, dass man das teilt?
Scheint hochmodernes Schnorren zu sein, das Beschnorren von Netflix und Amazon-Accounts. Wenn wir aber ein bisschen weiter zurückblicken zu den Ursprüngen des Schnorrens, da ist einiges zu lesen in der Geschichte, dann findet sich der Schnorrer zum Beispiel im Judentum als eine wichtige Person, deren Dienste von der Öffentlichkeit durchaus anerkannt wurden. Der Schnorrer hatte nämlich letztendlich gesellschaftlich die Funktion, die Spenden reicher Leute anzunehmen, damit diese ihre Barmherzigkeit zeigen konnten. Also Schnorren war eine wichtige, eine anerkannte Tätigkeit. Erst später wurde damit auch etwas Negatives assoziiert. Dabei, wenn wir mal ehrlich sind, wir schnorren doch alle mal, oder? Oder wir haben doch schon alle mal geschnorrt.
Auf jeden Fall während meiner Studentenzeit ständig so Zigarettchen, meistens Zigarettchen, ja. Hab schon irgendwie einen Ruf davon bekommen damals und dann habe ich gesagt, jetzt kaufen wir mal deine eigene Packung.
Ich habe bestimmt auch schon Geld geschnorrt, wenn ich nicht genug dabei hatte oder so beim Bäcker oder so.
Noch nie was tatsächlich. Außer ja, bei Freunden jetzt so ein bisschen Kleingeld vielleicht tatsächlich, ja.
Zigaretten meistens.
5 Euro.
Einfach so, weil es geht.
Schokolade zum Beispiel.
So ein paar Euro für was zu trinken, vielleicht mal eine Zigarette, nichts Großes. Bei meinen Freunden, also denke schon, macht jeder irgendwann mal, oder?
Deutschlandfunk Nova.
Mal eben für lau durch die Partynacht. Für Influencer und InfluencerInnen ist es möglich, wenn sie genügend Follower haben, die sie quasi so als Währung benutzen können. Dann nämlich gehen sie Kooperationen ein mit irgendwelchen Bars, Hotels oder Veranstaltern und ja, schwupps, kriegen sie irgendwas billiger oder vielleicht sogar umsonst. Kann aber auch nach hinten losgehen und als ganz schöne eben Schnorreraktion verstanden werden, wofür sich dieser Influencer im Nachhinein entschuldigt hat.
Ich verstehe auch, dass viele von euch nicht einverstanden sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich werde daraus lernen und mich definitiv in Zukunft anders verhalten.
Das ist Luca Scharpenberg, der ist ziemlich erfolgreicher YouTuber und Instagrammer, erreicht auf den Plattformen jeweils mehrere Millionen Follower. Luca wohnt in Köln und macht dort öfters sogenannte Kooperationen, zum Beispiel mit Clubs. Da bekommt er dann den Eintritt und eine Flasche Alkohol umsonst und veröffentlicht dafür seine Erlebnisse dort in einer Story und verlinkt den Club als solches. Das wollte er auch mal in Düsseldorf machen, als er an einem Samstagabend mit seinen Freunden dort unterwegs war. Es war nur schon irgendwie 00:30 in der Nacht und wirklich ausgemacht war mit diesem Club da, um den es ging, eigentlich noch gar nichts. Also schrieb er seinen Kontakt von diesem Club folgendes Angebot.
Ich würde 3 Instagram-Story-Video-Posts machen, die sehen jeweils 120.000 bis 200.000 Leute und euch verlinken. Im Gegenzug würden wir einen Tisch plus Flasche gutheißen, ja oder nein, und dann halt noch so ein paar Smileys.
Luca hat diesen Ablauf in einem 15-minütigen Video nacherzählt, denn er hat sich im Nachhinein ganz schön über diesen Club aufgeregt. Der Club selbst, der hatte nämlich keinen Bock auf die Kooperation.
Die Sache ist, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Ha, 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 ha. Ah, das ist Arroganz auf so einem hohen Level, Alter.
Also Luca findet diese Absage arrogant. Seine Follower allerdings, die finden Luca arrogant. Denn sogar nach dieser relativ klaren Aussage diskutiert er weiter mit den Typen von dem Club über WhatsApp darüber, wie denn dieser Deal aussehen könnte. Angeblich sieht er es als selbstverständlich an, dass er an einem Samstagabend um 00:30 mal noch so einen Deal über mehr als 150 Euro klar machen kann. So viel kostet nämlich anscheinend allein die Flasche, die er da fordert. In seinen Kommentaren kriegt Luca einigen Gegenwind.
Ich bin der Meinung, dass du deine Situation ein bisschen mehr zu schätzen wissen solltest. Du hast genug Geld und manche müssen von 150 Euro den ganzen Monat eine Familie ernähren.
Wenn man Dinge, in dem Fall der Club, wirklich gut findet, dann bezahlt man auch für Dinge, um sie zu supporten. Wenn eine kurze Erwähnung eines Partyabends schon eine Kooperation ist, dann hast du wirklich schon vergessen, dass es auch Spaß offline gibt. Nicht alles ist Business.
Luca hat sich die Kritik zu Herzen genommen. Sicherlich hat er sich auch sehr über die Aufmerksamkeit gefreut und sich dann eine Woche später entschuldigt.
Ich habe mit dem Video dünnhäutig auf eine Situation reagiert, die eigentlich überhaupt nicht seiner Rede wert war. Den Chat mit dem Club habe ich mir jetzt auch nochmal durchgelesen und muss wirklich zugeben, dass da eigentlich alles völlig in Ordnung war.
Also ein richtiges Schnorren war das vielleicht anfangs nicht, aber ein bisschen hatte es den Charakter, weil er ja doch auch schon probiert hat, diesen Laden so quasi rumzukriegen mit dem Deal, auf den er sich eigentlich gar nicht selbstverständlich berufen kann. Und so gesehen muss man vielleicht auch feststellen, Schnorren machen viele, auch wenn es vielleicht gar nicht klar ist im ersten Moment, eben einfach auf unterschiedliche Art und Weise. Und gerade Influencer, InfluencerInnen tun das immer wieder, berichten eben Clubs, Restaurants, Bars und Hotels von Anfragen wie der von Luca.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder, jede hat's doch schon mal gemacht. Irgendjemanden angeschnorrt, also nach irgendwas gefragt, irgendwas gerade gebraucht. Hat zum Beispiel irgendeinen Account vielleicht vom Freund oder einer Freundin umsonst mitbenutzen wollen. Vielleicht erinnert ihr euch selbst gerade an irgendeine Situation. Aber warum machen wir das eigentlich, das mit dem Schnorren? Darüber habe ich mit dem Psychoanalytiker Markus Köhlen gesprochen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, inwiefern er selber auch schon mal geschnorrt hat, weil wir gehen ja hier davon aus, Schnorrer sind wir doch alle.
Ich glaube, dass auch jeder ist Schnorrer. Ich war lange eigentlich leidenschaftlicher Schnorrer. Ich habe über 20 Jahre fast so eine intermittierende Raucherkarriere gehabt. Die hat vor 10 Jahren ungefähr geendet. Ich glaube, während dieser Zeit habe ich einen Großteil meiner Zigaretten sicher erschnorrt.
Weil Sie aber sich der Identität des Rauchers nicht voll hingeben konnten, höre ich jetzt daraus, oder?
Ja, ich glaube sogar eher anders. Ich war so verliebt in eine bestimmte Form der Identität des Rauchers, nämlich des Rauchers, der da draußen steht und raucht und mit den anderen zusammen ist und dieser Sache frönt. Was alles sonst so damit zusammenhängt, also die Effekte, die das auf einen hat, körperlich und auch so ein bisschen psychisch, psychischer Art. Das fand ich gar nicht so gut. Das heißt, ich hatte eigentlich eher eine Beziehung zum Rauchen als zu dem Bild des Rauchers. Und ich glaube, das war das, was mich zu dieser Schnorrerposition gebracht hat. Das heißt, eine gewisse Unentschiedenheit. Also ich konnte es nicht selber voll und ganz unterschreiben und habe es dann eben auf diesem Wege betrieben.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und auf uns alle gucken, was würden Sie sagen, warum schnorren wir denn eigentlich?
Ich glaube, dass das Schnorren immer, gut, ich hänge jetzt ein bisschen an diesem Beispiel des Zigarettenschnorrens.
Oder was ja aber auch ein sehr gängiges ist, das kriegen gängig, ja viele mit, ja, ne?
Genau, ja. Also wenn ich davon ausgehe, würde ich sagen, das Schnorren ist immer eine Szene. Das heißt, es geht eigentlich immer um diesen Moment, in dem jemand irgendwo hinkommt und um etwas erbittet, was der andere zurückweisen kann oder auch nicht. Und letzten Endes ist diese Szene wie eine Art von Liebesspiel, würde ich sagen. Da findet eine Verführung statt.
Und wer verführt da wen?
Na, ich glaube, alle verführen sich gegenseitig ein bisschen.
Okay.
Also der oder diejenige, die kommt, um zu schnorren, verführt natürlich erstmal den anderen oder die andere, ihr etwas zu geben, was er erstmal nicht geben wollte oder wofür er auch nichts bekommt. Mhm. Es sei denn, er gibt oder bekommt dafür eben diese Aufmerksamkeit oder einen schönen Blick oder ein Gespräch oder, was weiß ich, einen Moment des sich Verliebens oder einen Streit oder ein Gespräch über das Schnorren. Das ist ja auch sehr häufig, ne? Also das Schnorren geht sehr häufig mit dem Gespräch über das Schnorren einher. Das heißt, man unterhält sich dann sozusagen über das, was da gerade stattfindet. Also es ist irgendwie so eine aufgeschaukelte Kommunikation. Und umgekehrt ist es, glaube ich, auch so, dass derjenige, der ein bisschen vielleicht überrascht wird oder angegangen wird, dann seinerseits in einer bestimmten Weise den anderen zurückverführt. Nämlich dahingehend, naja, selber dann doch was zu geben oder irgendwie sich schuldig zu fühlen. Und dann sind noch die Dritten dabei und ich glaube, die gehören auch von vornherein dazu. Das ist der beurteilende oder strafende oder auch belustigte Blick der Dritten, die das beobachten. Aber auch, dass das Schnorren meistens nicht zwischen Zweien stattfindet, sondern zwischen mindestens Dreien. So sind alle eigentlich am Schnorren beteiligt. Ne?
Ein wundervolles Ereignis. Wenn Sie das beschreiben, das klingt nach großem Kino eigentlich, wenn man sich ganz genau überlegt, was da eigentlich passiert. Ja. Gibt es da eine Hierarchieebene? Muss sich der Schnorrende schämen? Ist der bedürftig eigentlich?
Nee, ich glaube nicht. Das ist auch eine Sache, die mit auf dem Spiel steht. Ich glaube, der Schnorrer spielt auch mit der Möglichkeit des Triumphes.
Ich krieg was von dir, obwohl du mir nichts schuldest, aber genau. Ich habe das hier im Griff.
Ja, oder ich komme auch immer durch, ne? Also mit dieser Masche. So. Jemand schlägt sich durchs Leben mit einer bestimmten Masche, die irgendwie das Schnorren einschließt. Also einschließt, dass man etwas bekommt, für das man jedenfalls im Direkten nichts gibt. Ich glaube nicht, dass er schnorrerbedürftig ist. Mhm. Ich glaube, er ist schlau in der Regel, ein bisschen trickreich. Das ist eben der haarfeine Unterschied des Schnorrens zum Betteln, der ja wahrscheinlich für diejenigen, die schnorren, sehr wichtig ist.
Und das Betteln kommt von wirklicher Bedürftigkeit her.
Das Betteln kommt von Bedürftigkeit und ist ja auch begleitet, also von den Insignien oder der Sprache der Bedürftigkeit. Darf ich Sie um etwas bitten, weil ich habe jetzt nicht die Mittel selber, mir das zu kaufen und so weiter.
Und das Schnorren ist eher
Hastema. Der Schnorrer rechtfertigt sich nie, ne? Aha. Also gut, es gibt das beim Schnorren, ich habe jetzt gerade hier meine Zigaretten vergessen oder so. Das ist dann so eine Gratwanderung. Aber ich glaube, der Schnorrer ist eigentlich sehr souverän.
Ist es denn ein Unterschied, ob ich jetzt bei Freunden oder meiner Partnerin zum Beispiel schnorre oder bei jemand völlig Fremden?
Ich glaube, auch da ist es so, dass wahrscheinlich was passiert ist, dass dieser Unterschied aufgehoben wird. Also der Unterschied zwischen Fremd und Freund. Derjenige, der erfolgreich schnorrt bei Fremden, macht diese Fremden für einen Moment zumindest zu seinen Freunden. Weil es ist ja eine Definition von Freundschaft, dass da Großzügigkeit herrscht, also dass man Dinge gibt, für die man nichts bekommt. Ne? Und so macht man den Fremden zum Freund. Und das passiert ja auch. Ne? Also beim Schnorren unterhält sich. Es gibt also, wenn das Schnorren erfolgreich ist und der andere nicht brüskiert oder irgendwie ablehnt oder mit einem Ressentiment nur gibt, dann entstehen ja oft sehr schöne Gespräche in diesen Schnorrmomenten. Und man gewinnt einen Freund oder eine Freundin vielleicht nur für diesen kurzen Moment und danach sieht man sich nie wieder. Und umgekehrt, ich glaube, dass im Freundschaftsverhältnis das Schnorren natürlich immer ein Risiko ist. weil es bringt sozusagen die Freundschaft in diesen Bereich, an dem doch die Frage auftaucht, was für eine Art von Ökonomie gibt es hier eigentlich? Und ist es nicht immer so, dass der eine nur immer was bekommt und der andere was gibt?
Es gibt ja auch diesen Abnutzungseffekt einfach. Also wenn ich jetzt häufiger angeschnorrt werde, dann fühle ich mich irgendwann ausgenutzt. Und dann kippt die Stimmung dementsprechend auch.
Ja, ja.
Und warum ist das so?
Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist der Schnorrer. Der Schnorrer ist auch promisk. Also man kann nicht immer nur bei einem schnorren, sondern man muss sozusagen bei mehreren schnorren.
Aus taktischen Gründen.
Aus taktischen Gründen. Und die dürfen auch nicht alle davon wissen. So, ne? Also insofern ist es tatsächlich, hat das also eine gewisse Promiskuität auch im quasi so in, also im Vergleich wie in einem sexuellen Fall. Man darf jetzt nicht sagen, ich habe jetzt bei dem schon geschnorrt, jetzt schnorre ich mal bei dir und dann gleich gehe ich zu dem anderen und schnorre da. Das kommt auch nicht gut, weil dann ist natürlich klar, dass es nicht ein Schnorren mehr ist für diesen Moment, sondern dass es eine Masche ist und dass es ein System hat und dass man davon lebt und so weiter. Ich glaube, das ist einfach die Hoffnung, und tatsächlich die Hoffnung, die sich realisiert, auf ein hochgradig utopisches Moment. Auf einmal ist was möglich, was normalerweise nicht möglich ist. Und es passiert sowas wie Freundschaft und Liebe. Und ich glaube, das Schnorren ist eine orale Angelegenheit. Ne? Also selbst das Wort kommt ja vom Schnurren und von der Pfeife und vom Maul und so weiter. Also es geht immer um den Mund. Und das Zigarettenschnorren ist nicht von ungefähr, glaube ich, das Paradebeispiel des Schnorrens, weil es halt um diese Befriedigung am Munde geht. Und ich glaube, dass das irgendwie eine Art von erotischer Szenerie ist, in der ganz viel anderes passiert, als da tatsächlich passiert, aber nur in angedeuteter Weise. Man verführt, wie gesagt, das heißt, man zieht den anderen sozusagen in den Bereich der eigenen körperlichen Befriedigung hinein und der kann das dann mitmachen oder nicht. Also das ist schon von vornherein ein bisschen sexualisiert oder zumindest erotisiert.
Also ein hoch aufgeladenes Ereignis. Also Schnorren mit gegenseitiger Übereinkunft, gegenseitigem Einverständnis an das, an dem, was passiert, scheint ja also tatsächlich ein wundervolles Ereignis zu sein, gerade wenn man sich es ein bisschen genauer anguckt.
Ja.
Und dann kann es aber auch schnell, billig, nervig sich anfühlen und man selber sich ausgenutzt.
Genau, es muss singulär bleiben. Das ist, glaube ich, das Schöne daran. Ne? Also sagen, für einen Moment die Utopie eines freien Liebesspiels und dann ist es vorbei.
In einer Gesellschaft, in der alles möglich ist.
Ja.
Für diesen Augenblick.
Ja, für diesen Augenblick. Ja. Für eine Zigarettenlänge.
Der Psychoanalytiker Markus Köhlen über das Schnorren hier bei uns bei Ab 21. Und wenn ihr wollt, dann achtet doch beim nächsten Mal, wenn ihr angeschnorrt werdet oder selber schnorrt, mal ganz genau darauf, was eigentlich genau passiert und wie das abläuft.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Im Berliner Zoo ist Brüten auch schon mal reine Männersache. Die homosexuellen Königspinguine mit dem Namen Skipper und Ping kümmern sich rührend um das Ei einer Artgenossin, wie Zoosprecher Maximilian Jäger heute bestätigte. Die beiden Pinguinmänner würden das Ei abwechselnd wärmen und sich so wie vorbildliche Eltern verhalten. Gleichgeschlechtliche Pinguinpaare gäbe es auch in der freien Wildbahn, erläuterte Jäger weiter. Dass die beiden watschelnden Vogelmännchen Eltern werden möchten, hätten sie schon früher signalisiert, indem sie versuchten, Fische und Steine auszubrüten. Das echte Ei haben Pfleger Skipper und Ping Mitte Juli angeboten, weil die einzige Pinguindame in der sechsköpfigen Gruppe in den vergangenen Jahren keinen Erfolg bei der Brut hatte. Die beiden Männchen machten sich sofort an die Arbeit. Allerdings weiß der Zoo noch nicht, ob das Ei überhaupt befruchtet ist. Falls ja, wäre es das erste Pinguinbaby im Berliner Zoo, das zwei Väter hat.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.